Vor über 20 Jahren kam der Film Die Passion Christi von Mel Gibson raus. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch den schon gesehen. Und viele kennen da die ganz berühmten, brutalen Szenen vom Leiden Jesu. Szenen, die man Kindern besser nicht zeigt, ja, die sehr verstörend sind, blutig, abstoßend. Aber das ist nicht nur bei diesem Film so, sondern auch wenn man sich die biblischen Texte anschaut und durchliest, ist das ziemlich hart. Diese Texte sind nichts für schwache Nerven. Sich mit dem Leiden von Jesus zu beschäftigen, auch einfach nur diese Texte zu lesen, ist für viele abstoßend. An Karfreitag darf man mal darüber predigen, aber den Rest des Jahres sind wir froh über weniger brutale Texte. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo wir fast jeden Sonntag beim Abendmahl, weil wir jede Woche Abendmahl gefeiert haben, haben wir die Texte vom Leiden Jesu gelesen. Und als Kind habe ich nicht verstanden, warum wir da so oft drüber geredet haben. Ja, es ist doch einfach schrecklich, es ist doch schlimm, was da passiert. Jesus wird verraten, er wird verhaftet, er wird geschlagen, er wird gekreuzigt und das wird ja sogar noch ausgeführt. Dann gibt es davon noch 4 Evangelien, die alle was davon berichten, die sich dann noch gegenseitig ergänzen. Das ist doch hart. Was sind das für Texte? Mittlerweile verstehe ich, warum meine Geschwister aus meiner alten Gemeinde so einen Wert auf die Leiden von Jesus gelegt haben. Weil Menschen, die anerkennen, dass Jesus dort stellvertretend für sie gelitten hat, die sehen diese Texte nicht einfach nur als Leid an, sondern die sehen diese Texte staunend, voller Ehrfurcht und sogar voller Freude an. Weil sie wissen, genau das, was dort Jesus gelitten hat, das hätte ich sein müssen. Das gilt mir. Ich hätte leiden müssen, aber Jesus hat für mich gelitten. Jesus hat für mich gelitten. Wer erkennt, dass er das Leid verdient hätte, was Jesus dort auf sich genommen hat, der kann sich nicht satt sehen an der Liebe, die wir in diesem Leid, das Jesus erträgt, sehen können. Wir wollen uns heute einen Teil von den Leiden von Jesus anschauen. Und das Ziel der Predigt ist, dass wenn wir das Leiden von Jesus uns heute angucken, dass wir die Süße darin schmecken. Wie schön es ist, wie gut es ist, dass er für uns gelitten hat. Wie gut es ist, dass Gott uns diesen Text in seinem Wort gegeben hat. Dass wir erkennen, wir hätten es sein müssen. Aber alles ist bezahlt. Jesus, er starb für uns. Vielleicht darfst du das heute zum ersten Mal entdecken. Ich wünsche dir das, wenn du als Gast hier bist, dass du das erste Mal schmecken kannst, wie schön es ist, dass Jesus gelitten hat für uns. Ihr dürft den heutigen Predigttext schon mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27, die Verse 27 bis 31. Das ist die Seite 40 in den ausliegenden Bibeln im Neuen Testament, im hinteren Teil. Matthäus Kapitel 27. Wir sind in Jerusalem, circa 33 nach Christus. Da sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig. Wir befinden uns mitten in den letzten Stunden von Jesus. Das letzte Abendmahl, das liegt schon einige Stunden zurück. Das Ringen im Gebet in Gethsemane ist auch schon vorbei. Judas hat Jesus bereits verraten, hat es bereut und sich dann selber das Leben genommen. Alle Jünger haben Jesus mittlerweile verlassen. Petrus hat ihn schon 3-mal verleugnet. Die jüdische Elite hat Jesus bereits verhört und hat ihn jetzt weitergeschleppt zu Pilatus, dem Statthalter, dem römischen Obersten dort. Das Urteil von Pilatus haben wir gerade schon gehört. Er sagt, schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig, unschuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Warum bringt ihr ihn zu mir? Er hat nichts Böses getan. Aber er lässt sich dann überreden. Die schreiende Masse, sie ruft, kreuzige, kreuzige ihn. Sie haben keinen Grund, außer dass sie ihn gekreuzigt sehen wollen. Und dann in diesem Palast des Pilatus, kurz nachdem er sagt, dass sie ihn kreuzigen sollen, passiert folgende Szene. Ich lese uns die Verse 27 bis 31. Da nahmen die Soldaten des Statthalters, das ist Pilatus, Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Zwischen dem Befehl und der Ausführung der Kreuzigung liegt dieser verstörende Abschnitt. Und zwei Wörter beschreiben diesen Abschnitt ziemlich gut, nämlich Hohn und Spott. Hohn und Spott. Die Szene findet in dem Aufenthaltsort von Pilatus und seinen Soldaten statt. Und was hier passiert ist, die Männer, sie sammeln sich um Jesus, diese Soldaten. Sie rufen sich gegenseitig zu, hey, komm, wir haben hier jemanden gefunden, über den wir uns lustig machen können. Kommt alle zusammen. Das waren nicht nur 2 bis 3 Leute, sondern wahrscheinlich mehrere 100 römische Soldaten. Und dann folgt die Verspottung von Jesus in 4 Akten. 4-mal Hohn und Spott. Das fängt an in Vers 28. Jesus, er wird öffentlich entblößt. Akt Nummer 1. Die Soldaten, sie ziehen ihn aus. Jeglicher verbleibender Schutz wird ihm genommen. Alle Augen konnten seinen Körper wahrnehmen und hatten ihren Spaß dabei. Und damals wie heute war es ziemlich beschämend, nackt vor Menschen zu sein. Wer nackt einhergeht, der hat seine Ehre und seine Würde verloren. Das Erste, was Adam und Eva nach dem Sündenfall gemerkt haben, ist, dass sie nackt waren. Und sie schämten sich. Es ist schambehaftet. Viele von uns kennen vielleicht den Albtraum, irgendwann mal in der Schule zu sein oder auf dem Arbeitsplatz und plötzlich zu merken, ich habe gar keine Klamotten an. Ja, das ist ein Albtraum, weil es einfach etwas Schändliches, etwas Schambehaftetes ist, was schlimm ist für uns. Unsere Kleidung gibt uns Sicherheit, sie bedeckt uns. Und in der jüdischen Kultur war es damals noch mal schlimmer, als in unserer freizügigen Kultur heute, irgendwo nackt zu stehen. Genau das erlebt Jesus hier in Akt Nummer 1. Er wird entblößt und erlebt große Scham. Aber das reicht diesen Soldaten nicht. Akt Nummer 2, er wird lächerlich verkleidet. Ja, die Soldaten ziehen ihm dann nämlich einen Mantel aus Purpur an. Das war der typische Mantel, den ein römischer Soldat damals anhatte, eine Kriegsuniform. Und das ist schon irgendwie komisch. Ja, der Friedenskönig in einer Kriegsuniform passt eigentlich nicht zusammen. Und dann geben sie ihm eine Dornenkrone. Das nicht einfach nur, damit sie eine schlechte Kronenimitation haben, sondern auch, um ihm Schmerzen zuzufügen. Und dann bekommt er ein Schilfrohr in seine rechte Hand gedrückt, als ein billiges Zepter des nackten, dornengekrönten König. Stellt euch das mal vor. Da sind vielleicht hunderte erwachsene Männer, die ihrer brutalen Kreativität freien Raum ließen. Wie können wir Jesus möglichst so verkleiden, dass es möglichst lächerlich ist, dass es möglichst schmerzhaft ist, dass es möglichst demütigend ist? Und einer kommt auf die Idee, ich könnte ja meinen Mantel spendieren. Der Nächste sagt, ich bin kreativ im Flechten, also hole ich mir ein paar Dornen und flechte diese Dornenkrone. Der Nächste läuft los und bricht so ein Schilfrohr ab und sagt, ich habe hier noch ein Zepter. Und alles nur, um diesem Jesus möglichst viel Leid zuzufügen. Sie bekommen ihren Spaß, das ist Akt Nummer 3, Jesus wird sarkastisch verehrt. Das ist die Mitte von Vers 29. Die römischen Soldaten, sie verbeugen ihre Knie vor dem verkleideten Jesus. Ja, Jesus hat ja behauptet, dass er der König der Juden ist. Und genau das nehmen die Männer zum Anlass, ihrem Sarkasmus freien Lauf zu lassen. Sie bringen ihm dann so hämische Huldigungen entgegen. Ja, sei gegrüßt, König der Juden. O erlauchte Hoheit zu ihren Diensten. Es erinnert fast an das Ave Cäsar. Sei gegrüßt, König der Juden. Aber sie machen sich eigentlich nur lustig. Sie treiben ihren Spott, sie beschämen ihn. Und das Ganze reicht ihnen noch nicht. Der 4. Akt, Jesus wird bespuckt und geschlagen. Sie spucken ihn an, damals wie heute etwas komplett Widerwärtiges. Es ist ein Zeichen von tiefer Abscheu, den sie gegenüber Jesus haben. Und auch Zeichen ihrer Überlegenheit. Was willst du tun? Du bist überhaupt kein König. Und um das zu untermauern, nehmen sie seinen Attrappenzepter und schlagen ihn damit auf seinen Kopf. Du hast keinerlei Macht. Du kannst gar nichts. Und wir haben das Recht, dich jetzt zu verspotten. Irgendwann ist der Spaß vorüber. Sie ziehen ihn wieder an und bereiten sich auf den Weg nach Golgatha vor. Wenn man das liest, dann muss einem ein bisschen in den Kopf kommt, zumindest wenn man schon ein bisschen mehr aus der Bibel weiß, das ist hier eine komplett verkehrte Welt. Das ist falsch in jeglichem Belang. Das darf so doch nicht passieren. Ich meine, 1000 Jahre vorher wird Jesus, wir haben es gelesen, in Psalm 2 angekündigt, als der große König, der seine Feinde mit eisernem Zepter vernichten wird. So wird Jesus beschrieben. Wenige Tage bevor das hier passiert, beim Einzug nach Jerusalem, wird Jesus als der Sohn Davids, des mächtigen Herrschers, beschrieben, verehrt, ihm wird zugejubelt. Nur ein paar Stunden vorher, bevor das hier passiert, hat er gesagt, dass er zu jeder Zeit 12 Legionen Engel erbitten könnte, die seine ganzen Feinde auslöschen, mit einem Mal. Keine Chance. Und hier ist er jetzt. Der, der die ersten Menschen mit Kleidern bedeckte, kurz nach dem Sündenfall, um ihre Scham zu bedecken, der wird von diesen Menschen ausgezogen. Der, der seinen Speichel zur Heilung von Kranken benutzte, wird angespuckt von diesen Menschen. Der, der über sich selbst sagt, ich werde das geknickte Rohr nicht zerbrechen, er wird mit einem Rohr geschlagen. In jedem guten Actionfilm würde jetzt folgende Szene kommen. Ja, der Held wurde geschlagen, er wurde gedemütigt, auf einmal erträgt er die Demütigung nicht länger. Und dann wischt er sich den Mund ab, und dann offenbart er endlich sein wahres Ich und zerstört in einem epischen Finale alle seine Feinde. Ja, weil es sich einmal herausstellt, er ist eigentlich ein Supermarinesoldat und kann alles und jeden zerstören, wenn er nur will. Wann kommen denn die feurigen Engelsheere? Wird Jesus hier gleich ein Wort sagen und Feuer und Schwefel kommen runter, wie damals bei Sodom und Gomorra? Oder kommen auf einmal zwei Bären irgendwoher, die, wie damals bei Elia, die ganzen Leute umbringen? Wann offenbart sich denn Jesus als der Herrscher? Wann macht er endlich Psalm 2 Sachen? Wann geht's los? Wann zieht er ein weißes Gewand an mit goldener Krone und eisernem Zepter, so wie er doch eigentlich angekündigt wurde? Jesus bleibt stumm. Er geht kurz darauf den Weg nach Golgatha und wird auf diesem Weg von der Menschenmasse weiter verspottet. Er geht ans Kreuz, wird von den Menschen, die drunter stehen, verspottet. Er hängt zwischen zwei Verbrechern und auch sie verspotten ihn. Er hängt dort völlig entblößt und zur Schau gestellt, kriegt noch ein Schild über sich. Das ist der König der Juden. Und dann ist er gestorben. An Karfreitag vor knapp 2000 Jahren. Die Frage für uns bleibt, warum das alles? Ich meine, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, das wissen die meisten von uns. Ja, da freuen sich die meisten von uns drüber. Er ist gestorben, weil wir hätten sterben müssen. Er ist stellvertretend für uns an unserer Stelle gestorben. Der Lohn für unsere Sünde ist der Tod und den hat Jesus auf sich genommen. Aber warum musste Jesus nicht nur sterben, sondern auf diese grausame Art verspottet werden? Warum musste er so verhöhnt werden, bespuckt, geschlagen? Hätte ein einfacher Tod nicht ausgereicht? Warum steht dieser Text für uns in der Bibel? Ich möchte uns drei Antworten geben, die uns helfen sollen, zu staunen über das, was hier eigentlich passiert. Erstens, die Verspottung von Jesus zeigt uns, wie sehr der Mensch Gott ablehnt. Stellt euch einmal vor, Friedrich Merz, er würde jetzt auf der Theresienwiese eine Rede halten. Es gibt mindestens zwei Dinge, die er dort erwarten kann. Erstens, da wären wahrscheinlich einige Anhänger, die ihm zujubeln würden, die sagen würden, wow, endlich mal Friedrich Merz, ich kann ihn in live sehen. Das Zweite, was er erwarten könnte, da wären wahrscheinlich Leute, Menschen, die ihm nicht wohlgesonnen sind, weshalb er immer nur in Begleitung seines Sicherheitspersonals kommen würde. Wenn ein Regent zu seinem Volk kommt, dann gibt es immer beides. Es gibt die, die ihm zujubeln und die Spötter. Jetzt kommt der Sohn Gottes vor 2000 Jahren auf diese Welt. Was könnte man erwarten? Im Gegensatz zu jedem menschlichen Kanzler, egal wie gut er ist, ist Jesus vollkommen gut. Jesus macht keine Fehler in seiner Herrschaft. Er regiert perfekt. Also könnte man erwarten, dass die Menschen ihm zujubeln. Ja, dass sie sagen, da kommt endlich unser König, wir freuen uns. Und alle jubeln ihm zu. Für einen kurzen Moment haben die Menschen das ja auch gemacht, an Palmsonntag. Aber dann kippt die Stimmung. Was tun die Soldaten hier? Anstatt ihn zu verehren, so wie es sich gebührt, anstatt ihn anzubeten, verspotten sie ihn. Sie verbeugen sich sarkastisch, am Ende töten sie ihn sogar. Gut, dass wir nicht so sind. Wahrscheinlich denkt niemand von uns, dass wir so handeln würden wie die Soldaten. Ja, wir hätten Jesus angebetet, wir wären eher so die Palmsonntag-Menschen. Ist das wirklich wahr? Stimmt das? Ich glaube, der Umgang von den Soldaten mit Jesus hält uns eigentlich den Spiegel vor, weil sie nur das ausführen, wozu wir selbst keine Möglichkeit haben. Die Bibel ist sehr deutlich, jeder Mensch ist von Natur aus nämlich kein Palmsonntag-Mensch. Wir sind von Natur aus nicht darauf gepolt, Gott mit allem, was wir sind und haben, zu lieben, anzubeten und uns zu freuen, dass er unser König ist. Das Gegenteil sogar, wir wollen keinen König über uns. Wir wollen nicht, dass jemand über uns herrscht, egal wie gut oder schlecht er sein mag. Wir wollen selber die Erde beherrschen. Wir wollen doch selber das Sagen haben. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Und es nervt uns von unserem natürlichen Menschen aus, dass Gott behauptet, einen Anspruch auf uns zu haben. Ja, kein Sex außerhalb der Ehe. Wer bist du denn, dass du mir das reinreden willst in mein Leben? Nicht zurückschlagen, wenn ich verletzt wurde? Hallo? Mein ganzes Leben für Gott leben und nicht für mich immer zuerst fragen, was er will, anstatt meinen eigenen Willen durchzusetzen? Auf keinen Fall. Das wollen wir nicht. Das passt uns nicht. Wenn wir könnten, dann würde sich jeder von uns natürlicherweise wünschen, dass wir frei von diesen Ansprüchen wären, dass wir frei wären von Gott selbst. Wir würden uns wünschen, dass wir uns von niemandem rechtfertigen müssen, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, dass wir einfach tun und lassen können, was wir wollen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Der Umgang von den Soldaten mit Jesus hier zeigt uns unser urmenschliches Verlangen, Gott loszuwerden. Wenn wir die Chance hätten, würden wir uns alle wünschen, das Joch Gottes über uns abzuschlagen. Deswegen die Frage an dich und mich, könnte es sein, dass wir doch in den Reihen der Soldaten stehen würden damals? Kann es sein, dass sogar unsere Taten und unsere Gedanken heute uns zeigen, dass wir uns auch mit reingestellt hätten in diese Reihen? Tatsächlich kannst du heute hier sitzen und in deinem Herzen und in deinen Taten zeigen, dass du das gleiche Verlangen wie das der Soldaten hast. Und oft verspotten wir Gott nicht so offensichtlich mit unseren Worten, stellen uns ein Bild von ihm hin und werfen irgendwas drauf, sondern ganz oft passiert das viel subtiler. Wir verspotten ihn mit unseren Gedanken und mit unseren Taten. Das kann ein bisschen offensichtlicher sein, ja, indem wir vielleicht einfach schlecht über Gott denken, Jesus ablehnen, wir sind wütend auf Gott. Ist mir doch egal, was Gott sagt. Ja, an Karfreitag kann ich mal in den Gottesdienst kommen, aber sonst 364 Tage, außer vielleicht noch Ostern und Weihnachten, ist er mir ziemlich egal, den Anspruch Gottes herunterzuschrauben. Es gibt aber auch ganz subtile Arten und Weisen, wie wir Gott verspotten können, nämlich zum Beispiel, indem wir uns übermäßige Sorgen machen. Warum? Damit sagen wir aus, Gott, du bist gar nicht so groß und mächtig, dir kann man gar nicht wirklich vertrauen. Wer bist du, dass ich dir wirklich vertrauen sollte? Und das ist nicht nur im Bereich übermäßiger Sorgen so, sondern das geht in ganz viele unserer Lebensbereiche. Wenn wir Gottes Gebote bewusst nicht halten, dann meinen wir, es besser zu wissen als unser König. Und dann sagen wir ihm, ich kann entscheiden, ich bin besser als du. Wer bist du, dass du mir irgendetwas vorschreiben könntest? Dem rechtmäßigen König keine Ehre zu geben, ihn nicht anzuerkennen und sich gegen ihn aufzulehnen, das nennt man Majestätsbeleidigung. Und jeder von uns, inklusive mir und allen, die wir hier sind, hat Majestätsbeleidigung begangen. Und diese Majestätsbeleidigung findet hier diesen besonderen Ausdruck bei den Soldaten, die Jesus verspotten. Das ist ziemlich hart, aber auch ziemlich wahr. Wenn du dich wiederfindest in dem Handeln von diesen Soldaten, in diesem gleichen Motiv, Wenn du dich wenigstens ein Stück weiter reinversetzen kannst, merkst, dass du die Herrschaft Gottes bis jetzt eigentlich mehr abgelehnt hast, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Dieser Jesus hat genau das getan, ist genau diesen Weg gegangen wegen dir. Er ist gekommen und gestorben für diese Soldaten damals und für Menschen, die auch jetzt fühlen oder handeln wie diese Soldaten. Du darfst heute umkehren. Du darfst heute sagen, Herr, ich habe dich beleidigt, ich habe dich verspottet mit meinem Leben, ich habe deine Gebote nicht gehalten, du warst mir eigentlich egal, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher angucken im zweiten Punkt, dass wir ihn als König und Retter anerkennen dürfen. Die Verspottung von Jesus zeigt uns, dass er den Spott stellvertretend für uns getragen hat. Stellt euch einen Musiker vor, der auf eine große Bühne kommt und er schwingt große Reden. Ich beherrsche das Klavier wie kein Zweiter. Ich hab's einfach drauf. Schaut mich an, ich bin so ein großartiger Musiker. Und dann setzt er sich ans Klavier, macht seine Noten zurecht und spielt ein schiefes Alle meine Entchen. Was würde das Publikum machen? Ausbuhen. Vielleicht hätten sie Tomaten mitgebracht, weil sie sich das schon gedacht haben. Keine Ahnung. Sie würden ihn wahrscheinlich verspotten. Ja, sie würden sagen, das soll ein Musiker sein, was für ein Hochstapler. Was ist mit ihm? Warum setzt er sich da vorne hin? Wenn jemand behauptet, jemand zu sein, der er eigentlich gar nicht ist, dann spotten wir. Jesus, er wird hier als König der Juden verspottet. Die Soldaten machen sich lustig darüber, dass er behauptet hat, ein König zu sein. Aus ihrer Sicht sieht er nämlich überhaupt nicht aus wie ein König. Ja, er kann irgendwie gar nichts. Er hat keine Macht. Und das zeigen sie ihm auch dann, indem sie sich über ihn lustig machen. Interessant ist, nicht nur wir spotten über einen schlechten Musiker oder über jemand anderen. Nicht nur die Soldaten spotten damals, sondern Gott sagt über sich selbst, dass er auch spottet. Dass er auch spottet. Das hört sich für uns vielleicht erstmal komisch an, aber wir haben das gelesen. Ich möchte uns nochmal die ersten vier Verse aus Psalm 2 lesen. Dort heißt es, warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das sagen die Nationen und Völker. Und dann Vers 4, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Wenn sich Menschen gegen Gott auflehnen, dann ist das in den Augen Gottes wie ein Tongefäß, das sich beim Töpfer beschwert. Was kann der Mensch denn gegen den sagen, der ihn aus dem Staub geschaffen hat? Aber genau das machen wir doch immer wieder. Jeder von uns verdient das, was Psalm 2 hier ankündigt, nämlich von Gott gedemütigt zu werden, von Gott verspottet zu werden. Öffentlich gezeigt zu bekommen, du bist eigentlich gar nicht so groß, wie du immer denkst, wie du meinst. Aber wisst ihr, wer genau das nicht verdient hat? Jesus Christus. Er hat nie etwas behauptet, was er nicht selbst eingehalten hat. Er hat Gott nie herausgefordert. Er war sein ganzes Leben lang in jeder Aktion, vom kleinen Kind an bis zum erwachsenen Mann, Gott gehorsam. Hat das getan, was Gott wollte. Und deswegen erleidet Jesus hier diesen Spott völlig zu Unrecht. Eigentlich müssten du und ich dort gedemütigt werden. Eigentlich müssten wir entblößt werden. Du und ich, wir verdienen das, was Jesus hier erlitten hat. Wir hätten nackt und bloß sein müssen, aber Jesus wurde ausgezogen. Wir hätten lächerlich verkleidet werden sollen, zur Schau gestellt werden sollen, aber Jesus wurde verkleidet. Du und ich, wir hätten geschlagen, wir hätten bespuckt werden sollen für unsere Auflehnung gegen Gott, aber Gott ist selbst geschlagen und bespuckt worden. Und genau hier kommt der Punkt, warum das bittere Leid unseres Herrn uns zu einem der süßesten Texte wird. Jesus hat die öffentliche Demütigung ertragen, damit wir sie nicht ertragen müssen. Er hat kein Feuer und Schwefel vom Himmel geschickt. Er hat seinen Engeln nicht befehligt, dass sie alle Soldaten auslöschen sollen. Er hat seine Gegner nicht mit dem Hauch seines Mundes einfach so umgebracht, wie er es hätte tun können. Warum? Weil er dich und mich mehr geliebt hat, als dem Spott zu entgehen. Weil die Rettung von dir und mir in diesem Moment von dieser tiefen Demütigung ihm wichtiger war, als diesem Leid zu entfliehen. Zu jeder Zeit hatte Jesus die komplette Kontrolle über das Leid, das auf ihn hereingeströmt ist. Er hätte zu jeder Zeit sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter. Okay, ich wurde gedemütigt bis ganz nach unten. Ich möchte nicht mehr. Aber anstatt das Ganze zu unterbrechen, hat er gewusst, nein, ich gehe diesen Weg und ich trinke diesen ganzen bitteren Kelch bis ganz zum Schluss, weil ich Menschen retten möchte und weil ich Menschen retten werde. Er ist diesen Weg gegangen, er ist den Spott, hat er sich ausgesetzt für dich und für mich. Aus Liebe ist er stumm wie ein Schaf geblieben, das zur Schlachtbank geführt wird. Der Prophet Jesaja sagt es so, berühmte Worte, die wir heute vielleicht alle schon in 10 WhatsApp-Statusen gesehen haben. Dort heißt es, fürwahr, er, Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Heilung hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf unseren großen Herrn. Er war wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, und er tat seinen Mund nicht auf. Der König der Könige, er erniedrigt sich, er lässt sich verspotten, er lässt sich schlagen und am Ende kreuzigen für uns aus reiner Liebe. Ist das nicht unglaublich? Gott sei Dank ist es nicht wirklich unglaublich, sondern wir dürfen es glauben. Wir dürfen glauben, dass dieser Herr es für uns getan hat, stellvertretend für dich und für mich. Deswegen, lieber Christ und noch nicht Christ, du darfst auf das Opfer deines Königs vertrauen. Er hat nicht nur den Tod besiegt, sondern jegliches Leid, das dir blüht, wenn du dem Gericht Gottes entgegengehen musst. Das hat er alles abgewendet und auf sich selbst genommen. Auf sich selbst genommen. Ein drittes. Die Verspottung Jesu zeigt uns, dass er mit unserer Verspottung mitfühlen kann. Von König Kleopatra wird berichtet, dass sie nach der Niederlage ihrer Truppen gegen die Römer erwartet hat, dass sie schändlich durch die Straßen Roms gezerrt werden würde. Und diesem Leid wollte sie entgehen. Sie hat tatsächlich Selbstmord begangen, zumindest wird es so überliefert, um diesem Spott zu entfliehen. Allein die Angst vor einer so großen Demütigung hat diese Frau dazu getrieben, lieber ihrem Leben ein Ende zu setzen. Als Nachfolger von Jesus erleben wir heute noch Spott und Verachtung. Und manchmal kann man das kleinreden. Ja, wir hier in Deutschland, wir erleben ja keine echte Verfolgung. Wir werden nicht physisch verfolgt und wir sind Gott dankbar, dass er das tatsächlich bis jetzt uns so schenkt. Aber auch Verspottung und Verachtung kann großes Leid verursachen im Leben von Menschen und auch in unserem Leben. Das sehen wir bei Kleopatra, das sehen wir auch heute, wenn wir uns einfach nur mal in den Medien umschauen. Immer wieder kommen Menschen an die Öffentlichkeit und sagen, ich wurde online beleidigt, gedemütigt, herabgewürdigt. Und das hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich in Depressionen oder sogar in Suizidgedanken gekommen bin. Und wir haben in unserem Text gesehen, auch Jesus, er hat die Verspottung nicht irgendwie kleingeredet. Das ist nichts Kleines, was Jesus hier erfährt, sondern es ist tatsächlich schlimm. Es ist Demütigung. Jesus hat uns versprochen, gesagt, dass wir als seine Nachfolger damit rechnen müssen, auch verspottet zu werden. Er hat gesagt, wie die Welt mich gehasst hat, so werden sie auch euch hassen. Wenn wir Jesus hier sehen, wie er verspottet wurde, dann darf das deine und meine Erwartungen prägen. Als seine Nachfolger werden wir das wahrscheinlich auch erleben. Und ich glaube, das ist hochaktuell für uns hier in Deutschland, wo wir zurzeit keine physische Verfolgung fürchten müssen, aber doch viele von uns das erleben an ihrem Arbeitsplatz, in ihren Familien, dass wir für unseren Glauben verspottet, ausgelacht, gedemütigt werden. Deshalb die letzte Lektion aus der Verspottung von Jesus. Lieber Christ, der du in deiner Familie sarkastische Kommentare für deinen Glauben an Jesus bekommst oder der du auf der Arbeit ausgelacht wirst oder der du in der Schule gemieden wirst, über den gelästert wird, du kannst dir sicher sein, Jesus kennt dein Leid. Jesus kennt dein Leid, weil er es schon vor dir ertragen hat. Er weiß, was es heißt, wenn viele von vielen Menschen verachtende Blicke zu bekommen. Er hat es erlebt, wie es sich anfühlt, gemieden, verstoßen, belächelt, verkannt, gedemütigt und bespuckt zu werden und das sogar völlig zu Unrecht. Er kennt dein Leid, er kennt deine Situation und er fühlt mit dir. Und lieber Christ, du gehst nur einen Weg, den dein Herr bereits vor dir gegangen ist. Deswegen die Ermutigung, geh diesen Weg weiter. Leide weiter um Jesu Willen. Leide, wie dein Herr gelitten hat, ohne zurückzuspotten, ohne zurückzuschlagen, sondern du darfst dich treu dem übergeben, der gerecht richtet. Wenn du gerade mit Verspottung konfrontiert bist, dann hör mal die Perspektive, die Jesus selbst auf diese Verspottung hat. Ich lese uns aus dem Matthäus-Evangelium ein paar Kapitel vorher. Dort sagt Jesus: Selig seid ihr, mit anderen Worten, beneidenswert seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Beneidenswert bist du, lieber Christ, wenn deine Familienangehörigen dich wegen deinem Glauben an Jesus schmähen und belächeln und beleidigen. Wenn sie Lügen auf der Arbeit über dich verbreiten, wenn sie über dich lästern, dann sagt Jesus, sei fröhlich und jubel. Warum? Es wird dir im Himmel reichlich belohnt werden. Es ist der Weg, den dein Herr vor dir gegangen ist und du weißt dadurch, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn du um Jesu Willen verspottet wirst, dann ist es dein Herr, der genau weiß, wie es dir damit geht, der bereits vor dir diesen Weg gegangen ist und der dich einmal willkommen heißen wird und sich freuen wird, dass du dem Weg ihm nachgefolgt bist. Du darfst dir sicher sein, bereits jetzt sitzt dieser verspottete König nicht mehr zwischen den Soldaten, sondern er sitzt zur Rechten Gottes. Er regiert als der König der Könige, als der Herr aller Herren. Und er wird einmal wiederkommen und dann müssen sich alle Knie vor ihm beugen. Auch die, die es jetzt nur spöttisch tun. Auch die, die dich jetzt noch um deines Glaubens willen verspotten. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und was passiert dann? Dann gehörst du zu ihm. Für alle Ewigkeit. Dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Amen. Ich möchte mit uns beten. Unser großer Herr, wir bestaunen dich, dass du gelitten hast für uns. Dass du stumm geblieben bist, dass du nicht dem ganzen Leid ein Ende gesetzt hast, sondern dass du deinem Vater gehorsam warst und uns geliebt hast bis zum Ende. Danke, dass wir wegen dir keine öffentliche Demütigung von deinem Vater erwarten müssen. Danke, dass du uns gerecht gemacht hast und wir beten dich an als den Gott, der sich ganz klein gemacht hat für uns. Amen.